Liebe Gemeinde, habt ihr schon mal an einem Wettlauf teilgenommen und vielleicht sogar gewonnen? Ich selber bin nicht so der Läufer. Ich muss das voranschicken von den verschiedenen Arten von Wettläufen, die ich nachher darüber rede, habe ich etwas noch gar nie probiert. Und die anderen Sachen nur mit mäßigem Erfolg. Und trotzdem ist mir bei der Themenwahl für die Predigt ein Teil aus dem Predigttext ins Auge gestochen. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt. Stellt euch vor, ihr seid in einem Sportstadion. Auf der Rennbahn, in den Startblöcken. Ihr spürt die Anspannung der Muskeln, die parat sind zum Losschnellen. Ihr hört gut an, dass ihr sicher den Startschuss nicht verpasst. Und beim Anhören hört ihr das Publikum. Die einzelnen Menschen sind eigentlich ganz still. Sie flüstern, die Kleider rascheln beim Bewegen. Sie schnaufen, aber in so einem Stadion, da passen Tausende rein. Und tausendfach verstärkt hört man jetzt die Leute, die auch gespannt sind auf den Startschuss. Und dann kommt er. Und ihr schnallt los, nehmt die ersten flinken Schritte und findet einen Laufrhythmus. So weit, so gut. Aber was ist das für ein Rennen, das vor uns Christenmenschen liegt? Mir kommen verschiedene Möglichkeiten in den Sinn. Wenn ich in der Bibel lese, dass der Jesus bald wiederkommt, dann denke ich an einen Sprint, wo es darum geht, in der kurzen Zeit, die noch bleibt, alles zu geben. Mit grossen Sprüngen vorwärts zu kommen und alles ausser den Wettlauf auszublenden, uns ganz auf den Sprint zu konzentrieren. Und dann müssen wir aber auch daran denken, dass das bald für Gott etwas anderes heisst als für uns. Für einen grossen Teil der Christenmenschen, die bis jetzt gelebt haben, ist der Wettlauf ein Marathon gsi, ein lebenslanges Dranbleiben, wo der lange Atem braucht. Sie haben sich ihre Kraft müssen einteilen und der Laufrhythmus ist drum ein langsamerer gsi, weil man dafür dann eine grössere Strecke mag zurücklegen. Und wenn wir jetzt ans Leben als Christinnen und Christen denken, dann verläuft das ja in der Regel nicht so geradlinig wie auf der Rennbahn im Stadion. Manchmal ist es mehr ein Orientierungslauf, wo wir zwar ungefähr wissen, wo es hingeht, aber zuerst einmal müssen herausfinden, wie wir dort ankommen. Wo man vielleicht mitten im Gelände steht mit einer Karte, der Bibel, und den Geländemerkmalen unseren Lebensumständen und die irgendwie muss zur Übereinstimmung bringen, damit wir wissen, wo es durchgeht. Und dann kommt mir der Hürdenlauf in den Sinn. Wie gemein ist das, wenn man sich auf einen Marathon oder einen Orientierungslauf eingestellt hat und losrennt und plötzlich stehen da Hürden im Weg. Die Hindernisse, die auftauchen, die unsere ganze Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch nehmen und die uns aus dem Takt zu bringen drohen. Es ist ein besonders herausfordernder Wettlauf, der da vor uns liegt. Wo manchmal wie ein Sprint grosse Entwicklungsschritte und grosse Daten und Bekenntnisse in kurzer Zeit erfordert. Und nachher wieder die Beständigkeit und Ausdauer, wie bei einem Marathon, wo wir an vielen kleinen Sachen dranbleiben müssen, die erst am Schluss beim Zieleinlauf das grosse Ganze ergeben. Wo immer wieder verlangt, dass wir zwischen richtig und falsch entscheiden und herausfinden, was es genau in unseren Umständen heisst, Jesus nachzufolgen. Und wo uns Hürden in den Weg gelegt werden, wo wir mal besser, mal weniger gut drüber kommen. Ich habe mir jetzt geschrieben, es sei kein Wunder, dass es beim Sport keine Wettlaufdisziplin gibt, wo alles verbindet. Ich muss aber sagen, mein Vorprediger vor 2 Wochen hat das mit dem Zehnkampf elegant gelöst, die verschiedenen Herausforderungen zusammenzubringen. Soweit ich es weiss, aber ich bin kein Experte, tut man sich auf die verschiedenen Arten von Wettlauf auch ganz unterschiedlich vorbereiten. Und so braucht es auch für den Wettlauf, der vor uns liegt, eine Vielseitigkeit. Ich lese sozusagen als Ratschlag vom Trainer aus dem 12. Kapitel vom Hebräerbrief, Vers 1 bis 7. Ihr könnt mir gerne die Folie anzeigen. Danke. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt den Zuspruch vergessen, der euch als Söhne anredet. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, dient eurer Erziehung. Wie mit Söhnen geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Wort aus der Heiligen Schrift. Ich sehe in diesem Text einen allgemeinen Teil, der uns zum Übersetzen relativ einfach fällt, und einen spezifischen Teil, wo vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht geboten ist. Der spezifische Teil hat damit zu tun, was die Adressatinnen und Adressaten vom Hebräerbrief erlebt haben und noch erleben. Wir wissen nicht genau, wer von dem Brief eigentlich angesprochen war ursprünglich. Und wir wissen auch nicht genau, von wem er verfasst worden ist. Über die Adressatinnen und Adressaten gibt uns der Brief im 10. Kapitel einen Hinweis, nämlich, dass es Menschen sind, die wegen ihrem Glauben schon haben müssen leiden. Die einen von ihnen sind beleidigt und öffentlich zur Schau gestellt worden, gefangen genommen oder enteignet worden. und die, die nicht selber Opfer von dieser Ausgrenzung und von dem Unrecht wurden, sagen, die haben mit den Opfern mitgelitten. Der Wettlauf, der vor diesen Menschen liegt und wo sie wahrscheinlich auch schon mit drin sind, war anscheinend verbunden mit Hürden, die ihnen in den Weg gelegt worden sind. Und mit der Aussicht, dass es noch schlimmer könnte werden, dass sie bis aufs Blut werden müssen widerstehen. Also, dass die Brutalität der Verfolgung bis zu Tod und Gewalt zunimmt. Die einen von euch haben vielleicht schon erlebt, dass ihr ausgelacht, abgelehnt oder herablassend behandelt worden seid, weil ihr zu eurem Glauben gestanden seid. Das ist mir auch schon passiert. Und ich habe dann aber in diesen Situationen auch gemerkt, wie weit weg das ist von dem, wo die ersten christlichen Gemeinden haben müssen erleiden. Und von dem, wo auch heute noch verfolgte Christinnen und Christen erleiden. Ich bin froh, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass wir wegen unserem Glauben festgenommen oder umgebracht werden. Und so gehört dann auch ein Teil vom Hebräerbrief zum ersten Mal in diese ganz spezielle Situation. Es wird nämlich probiert, eine Erklärung fürs Leiden zu geben, das Leiden in einen grösseren Zusammenhang zu stellen und ihm einen Sinn zu geben. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das Zitat aus dem Buch der Sprüche dünkt mich aus seelsorglicher Sicht ein bisschen riskant, um jemandem als Rat zu geben. Wer probiert, das Leid von einem Menschen zu erklären, läuft Gefahr, das Leidempfinden misszuverstehen und das Leiden schön zu reden und zu verharmlosen. Ich glaube, dass das Recht, ein Leiden zu beurteilen, immer bei denen liegt, die es erleben. Und wenn jemand von außen kommt und probiert zu erklären oder zu bewerten, was wir erleiden, dann kann das ähnlich herablassend und zynisch wirken, wie der Spott von denen, die unseren Glauben verachten. Wenn mir jemand sagen würde, weisst Christian, Gott schlägt dich, weil er dich liebt, dann würde ich das als ziemlich übergriffig und bevormundend wahrnehmen. Aber ich habe einmal die Situation erlebt, dass es mir schlecht gegangen ist und dass sich jemand Zeit genommen hat, zum bei mir sitzen, zum Zuhören, zum Mitfühlen, wie es mir geht. Und ganz am Schluss gesagt hat, wir wachsen am meisten an den Schwierigkeiten und an den Herausforderungen. Und das konnte ich gut annehmen, weil der Mensch, der mir das gesagt hat, einen Weg mit mir gegangen ist. Und im Grunde genommen ist es das Gleiche, wo der Hebräerbrief auch sagt. Lernen und wachsen, das passiert in den schwierigen Situationen und selten dann, wenn es einfach ist. Aus dieser eigenen Erfahrung heraus vermute ich, dass der Verfasser vom Hebräerbrief jemand könnte sein, der die Adressatinnen und Adressaten gut kennt hat und wo vielleicht auch mit ihnen gelitten hat, wo weiss, was das Leiden bedeutet und mit dem Zitat aus dem Buch der Sprüche etwas weitergibt, wo ihm selber geholfen hat, mit dem Leiden umzugehen. Die Erfahrung, dass man am Leiden auch wachsen kann. Und dass Gott Leiden kann brauchen kann, um uns stärker zu machen und um uns ausrüsten für das, was vor uns liegt. Das also ein spezifischer Ratschlag, wo wir vielleicht auch mit einer gewissen Vorsicht in unser Leben übernehmen. Wir finden in der Bibel noch andere Erklärungen fürs Leiden. Es ist anscheinend auch nicht jedes Leiden gleich geartet und gleichwertig. Darum will ich den Fokus jetzt auch noch auf den Teil legen, den ich als allgemein umsetzbar wahrnehme. Es ist ja so, dass wir nicht nur wegen unserem Glauben immer wieder in schwierige Situationen geraten, sondern dass die schwierigen Situationen Krisen, Leid und Sorgen zum menschlichen Leben dazugehören. Wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn Gott uns davor bewahrt, aber einfordern können wir es von ihm nicht. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass uns Gott auch wegen unserem Glauben keine Vorzugsbehandlung gibt, sondern dass wir so wie alle anderen zumindest in diesem Leben stehen. Und der Hebräerbrief gibt uns da mit dem Bild vom Wettlauf zwei Hilfestellungen, die uns ermutigen und wo wir neue Kraft danken können, wenn sie uns ausgeht. Die erste ist, dass wir einen haben, der uns vorausläuft. Jesus Christus ist der, der unserem Glauben vorausgeht, der den Anfang macht und der unseren Glauben auch vollendet. In den verschiedenen Arten von Wettläufen, die ich aufgezählt habe, spielt es eine grosse Rolle, wie man unterwegs ist. Als ich im Gymnasium musste Hürdenlauf ausprobieren, war das Wichtigste der Rhythmus der Schritte. Ein Schritt zum Landen, einen zum Anlauf holen und einen zum die nächste Hürde nehmen. Wer den Rhythmus geschafft hat, der ist gut über die Hürde gekommen. So ähnlich stelle ich es mir vor, wenn es da heisst, wir haben in Jesus einen, der vorausläuft. Wir haben einen, der einen Takt, einen Rhythmus anzeigt. Ein Vorbild zum Nachahmen, dass wir es über die Hürde schaffen. So ähnlich ist es beim Orientierungslauf. Da können wir froh sein, wenn gerade vor uns nochmal einer am Rennen ist und man schauen kann, wo muss ich jetzt genau durch. Dann verlauft man sich nicht so ring. Beim Marathon denke ich beim Jesus an die 30 Jahre, wo wir kaum etwas von ihm wissen, wo er eine Kindheit hatte und ein Berufsleben als Zimmermann. Und die Hinweise, die wir bekommen, sind, dass er einmal im Tempel war, ein bisschen länger, als es die Eltern erwartet haben, und dass er nachher seinen Eltern gefolgt hätte. Was da an Kleinem alles passiert ist, wo Jesus da den langen Atem hatte, das wissen wir nicht genau. Wir wissen dann aber vom Schlussspurt, wo er angefangen hat, Grosses bewirken, wo er angefangen hat, öffentlich predigen und Wunder zu tun und sehr fest aufgefallen ist damit. Bis hin zu dem, dass er am Kreuz gestorben ist. Wir sollen auf Jesus schauen in unserem Wettlauf, sagt der Hebräerbrief. Auf sein Leben auf den Takt, den er vorgibt in der Begegnung mit den Menschen und in der Beziehung mit Gott. Aber wir sollen auch auf sein Leiden und Sterben schauen. Jesus leidet für uns und er leidet auch mit uns. Dort, wo wir es nicht über eine Hürde schaffen, wo wir umkehren, ist er der, der dabei ist, um uns wieder aufzurichten. Dort, wo wir es schwer haben im Leben, entzieht er sich dieser Schwere nicht, sondern ist zmitzt drin. Die, die leiden, haben das Recht, das Leiden zu beurteilen, habe ich gesagt. Und Jesus ist der, der mit uns leidet und wo auch unser Leiden in einen neuen Zusammenhang stellen kann, mit seinem Leiden zusammen. Es ist tatsächlich so, dass manchmal auch das Schwere, das wir erleben, einen Sinn hat und dass wir im Zurückschauen den Sinn dürfen sehen. Der zweite Teil, wo uns der Hebräer mit dem Bild vom Wettrennen mitgibt, das ist das Publikum oder die Fangemeinschaft. Eine Wolke von Zeugen, so heisst es am Anfang von unserem Predigtext. Und es wird Bezug genommen auf das 11. Kapitel vom Hebräerbrief, wo die verschiedenen Glaubenszeuginnen und Zeugen aus dem Alten Testament aufgezählt werden. Von der einen wird die ganze Geschichte erzählt, die anderen werden nur namentlich erwähnt oder es wird auf sie angespielt, mit dem Hinweis, der Brief wird zu lang, wenn man alle Geschichten auflistet. Die Wolken von Zeugen stelle ich mir vor, wie die Leute, die im Stadion sitzen oder die bei einem längeren Rennen am Wegrand stehen und uns anführen, uns Mut machen, wenn wir müde werden, dass wir doch nochmal einen Schritt tun, doch nochmal ein Stück rennen können. Es sind die, die vor uns gsi sind, in der Bibel, aber auch in der Geschichte vom Christentum und auch die Menschen, die wir persönlich kennen, aus der Gemeinde oder aus der Familie. Menschen, die durch ein Leiden schon durch sind und beim Zurückschauen sehen, dass Gott sie begleitet und getragen hat. Und wo uns mit dem Zeugnis, wenn wir leiden, den Mut machen, dass Gott auch bei uns ist. Ich möchte euch gerne die Frage mitgeben, welches für euch die wichtigsten Zeuginnen und Zeugen sind, die ihr bei eurem Rennen am Wegrand oder im Publikum habt. Welches die Menschen und die Geschichten sind, die euch Mut machen und das Vertrauen geben, dass Gott euch bei diesem Wettrennen zur Seite steht. Mir sind ein paar Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament in den Sinn gekommen und ich möchte aber mit einem Zeugen aus der jüngeren Geschichte den Abschluss machen. Ich bin, während ich mich vorbereitet habe, noch an etwas anderem dran gsi und habe ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer gefunden, wo auch gelitten hat für Gott, wo sich dafür eingesetzt hat, dass die Kirche nicht ein Machtinstrument von einem Unrechtsstaat wird, sondern für die Menschen da ist. Einer, der das Leiden kennt und der gesagt hat, Gott gibt uns die Kraft, wo wir brauchen, um die Herausforderungen zu bestehen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, sondern er gibt sie uns immer nur in der Situation inne, dann, wenn wir sie brauchen. Damit wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern ganz auf ihn vertrauen. Ich bin froh, dass wir in der Bibel nicht nur die fröhlichen Stellen und die Lobgesänge haben, sondern dass wir auch die Teile haben, die sich mit dem Leiden und mit dem Schweren befassen, weil auch das zu unserem Leben gehört. Und weil wir dürfen anknüpfen an das, wo die Glaubenszeuginnen und Zeugen vor uns mit Gott erlebt haben. In den Psalmen, wie im Psalm, den wir vorher gehört haben, im Psalm 66, mit den Briefen und mit den Geschichten. Ich möchte zum Schluss gerne noch beten. Gott, wir danken dir für alle, die jetzt da sind und alle Menschen überhaupt, die gerade nicht leiden müssen, dass es so viele Situationen gibt, wo du uns vor dem Leid bewahrst. Und wir wollen dich bitten, dass wir in diesen Situationen, wo es uns gut geht, dich nicht aus den Augen verlieren, sondern dürfen aufdanken, uns dürfen nach dir ausrichten, dass wir im Vertrauen auf dich dürfen wachsen. Und Gott, wir bitten dich dort, wo das Leiden ein Teil von unserem Leben ist, dass wir deine Nähe dürfen spüren und dass du uns im Moment eine Kraft gibst, die wir gerade brauchen. Und Herr, bist du bei uns, wenn wir Menschen um uns herum sehen, leiden? Schenk du uns offene Ohren und ein offenes Herz, um ihnen beistehen und zuhören und verstehen, wie es ihnen geht. Und schenk du uns dann auch die Weisheit, um die richtigen Worte und Taten zu finden, um ihnen zu helfen. Amen.